Deutschlandfunk Kultur heute.
Liebe Anwesende und Anwesendinnen, also im Radio müsste es ja eigentlich heißen, liebe Abwesende und Abwesendinnen. Geht irgendwie nicht. Liebe Hörer Sternchen in, ja, das geht. Also geschrieben geht's, nur gesprochen nicht. Ist das nun fortschrittlich oder ist das Gender-Unfug? Wie das ein Aufruf kritisch nennt. Mehr dazu im Verlauf der Sendung, zu der sie Michael Köhler einlädt. Zuerst Kunst. Das Münchner Haus der Kunst, das ist ein bedeutender Ort des Kunstgeschehens in Deutschland. Aber in den letzten Monaten gab es reichlich Probleme. Intendant Ogui Invesor legte schon letzten Sommer sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Eine Findungskommission für die Nachfolge wurde erst vor kurzem berufen. Eine finanzielle Schieflage führte dazu, dass der ehemalige kaufmännische Geschäftsführer der Bonner Bundeskunsthalle nun die Leitung übernommen hat. Von Einflüssen der Scientology-Sekte auf Mitarbeiter war die Rede und zugesagte Ausstellungen wurden abgesagt. Das reicht ja wohl an Problemen. Als wollte er nun dem Haus und der Diskussion ein ganz neues Aussehen verpassen, hat nun der ghanaische Künstler El Anatsui das neoklassizistische Monumentalgebäude aus der NS-Zeit verhüllt, verkleidet, ummantelt, in eine große, innerstädtische, unpathetische Skulptur verwandelt. Hören wir Julian Ignatowitsch.
Schon die schiere Größe beeindruckt. Das fängt bereits an der Außenfassade des Haus der Kunst an. 10 Meter hoch und 110 Meter lang ist die Installation, die sich entlang der Säulenhalle erstreckt. Fast 10.000 Druckplatten hat der Künstler El Anatsui dafür zusammenmontieren lassen, in gut 1,5 Jahren Planung und Arbeit. Das Kunstwerk ist ein Kommentar auf die tägliche Flut an Nachrichten, erklärt er. Als Künstler arbeite ich mit billigen und leicht verfügbaren Sachen. Eine der meist verfügbaren Sachen unserer Zeit ist Information. Informationen verbreiten sich schneller als Flugzeuge fliegen und die Druckplatten sind der greifbare Aspekt von Information. In den Grundfarben Blau, Gelb und Rot schimmern und biegen sich die Rechtecke mit Zeitungsartikeln, Falten und Ausstülpungen darauf in der Sonne. Wahrlich triumphal. So geht es drinnen auch weiter. Da sind immer wieder bei Anatsui riesige Wandobjekte wie Rising Sea bis unter die Decke des Museums. Sie muten wie Wandteppiche an, die ganz in Silber mal an einfarbige, abstrakte Gemälde erinnern, mal bunt schillernd in Gold, Rot und Blau Assoziationen an Klimt und den Jugendstil wecken. Das Besondere, die Objekte sind aus Metall, genauer gesagt aus den Schraubverschlüssen von Spirituosenflaschen, die der Künstler schneidet, rollt oder zerdrückt und dann mit Kupferdraht vernäht. Ich habe 1999 damit angefangen. Ich fand damals einen Beutel mit solchen Verschlüssen auf der Straße, nahm sie mit in mein Studio und entwickelte diese Idee daraus. Ein Vergnügen fürs Auge ist das allemal. Die raumgreifende Installation Logogli ist wie ein Labyrinth aus den dadurch entstandenen gardinenartigen Gebilden zusammengesetzt. Allerdings sind die Objekte nicht rein dekorativ. Der ghanaische Künstler, der heute vorwiegend in Nigeria lebt und arbeitet, möchte damit auf die Vergangenheit seines Kontinents aufmerksam machen. Europäische und amerikanische Händler brachten die Flaschen her, als sie erstmals nach Afrika kamen, um damit zu handeln und den Alkohol gegen Güter und Rohstoffe einzutauschen. Und sogar gegen Sklaven. Bezüge zum Kolonialismus, zur Ausbeutung und Fremdbestimmung seiner Heimat stellt El Anatsui in all seinen Werken her. Das macht die Überblicksschau mit Arbeiten aus den vergangenen 50 Jahren sehr deutlich. Für frühere Ton- und Holzarbeiten wie Erosion benutzte der Künstler eine Kettensäge und verbrannte Teile der Oberfläche mit einem Gasbrenner. Kurator Chika Ukeke Agulu sieht darin etwas Metaphorisches.
It's very vicious.
Diese Brutalität, diese Gewalttätigkeit der Kettensäge steht bei ihm für den Einfluss der Kolonialisierung auf die afrikanische Gesellschaft. Denn der Versuch in Afrika, eine westliche Ökonomie zu etablieren, hat viele afrikanische Traditionen zerstört. Inhaltliche Kritik gepaart mit überwältigender Form und Schönheit, oft im XXL-Format. Roh und ursprünglich und gleichzeitig verspielt und zerbrechlich. Alles scheint in Bewegung zu sein und so arbeitet Elena Tsui auch, mit zahlreichen Helfern, im Austausch mit Studenten, Bauern und Handwerkern.
She has 20 to 30 studio assistants.
Er hat allein 30 reguläre Studioassistenten, bei großen Projekten über 100 Helfer, normale Leute aus der Gemeinschaft, die mitmachen und manchmal sogar zu Hause Teile fertigstellen.
Elements of the work in their homes.
So zeigt das Museum mal wieder eine Kunst- und Gesellschaftsperspektive jenseits der europäischen und der hier gängigen ästhetischen Strömungen und stellt dabei die historischen Bezüge und Dimensionen her, ohne zu exotisieren oder allzu moralisch zu sein. Manches dürfte dem hiesigen Publikum neu und fremd vorkommen. Das ist gut so. Alles in allem eine, auch in der Größe, sehr würdige Abschlussausstellung des langjährigen Direktors Okwuyi Nwesor. Bei allen Problemen, die das Haus gerade hat, sollte es den Ruf, den Nwesor international etabliert hat, nicht auch noch verlieren und die Nachfolgesuche der Findungskommission entsprechend ausgerichtet sein. Einige Entwicklungen der vergangenen Wochen deuten allerdings leider eher in eine andere Richtung.
Sagt Julian Ignatowitsch. Alle zwei Jahre veranstaltet Frankfurt ein Lyrikfestival. Und diesmal ist es ein ganzer Kongress geworden, eine Art poetische Generalversammlung. Dabei gibt es einen kleinen Widerspruch. Die Lyrikszene ist äußerst produktiv. Allein die Poetry-Slam-Bewegung ist sehr lebendig, zieht viele Menschen an. Live-Performances mit Gedichten sind gut besucht. Aber die Zahl der Lyrik-Leser, Sternchen innen, und Käufer geht deutlich zurück. Frankfurt tut was dagegen, auch durch bessere öffentliche Förderung. Bis morgen dauert noch Fokus Lyrik. Und Lüdger Fittgau war da.
Winterdecke. An Kopf und an Fuß, zweimal zu kurz.
Ein 200 Jahre alter Haiku, ein japanisches Kurzgedicht von Kobayashi Issa. Der Programmleiter für Literatur beim S. Fischer Verlag und Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Neue Rundschau, Hans-Jürgen Balmes, trägt dieses Gedicht auch deswegen vor, weil es für ihn die Situation der Lyrik gut kennzeichnet. Die Winterdecke der Lyrik-Leserschaft ist zwischen den 1970er Jahren und einer noch offenen Zukunft im digitalen Zeitalter ein bisschen kurz geworden, obwohl sie eigentlich inhaltlich und formal gut gestrickt sei, so Balmes.
Sie ist eine der kreativsten, innovativsten Literaturformen, die wir im Moment haben. Ist allerdings eine Kunstform, die sich so ein bisschen spezialisiert hat, die deshalb von dem breiten Publikum so ein bisschen aus dem Auge verloren ist. Es gibt eigentlich kein Gespräch mehr über Gedichte. Das bedeutet aber auch, wenn es jetzt um Verkauf geht, um Promotion von Gedichten in andere Kontexte hinein, wir uns da etwas schwer tun.
Ein klangliches Wechselspiel des schwedischen Lyrikers Magnus William Olsson mit der Saxophonistin und deutschen Jazzpreisträgerin Angelika Nissier, ein Höhepunkt gleich zum Auftakt von Fokus Lyrik in Frankfurt am Main. Am ersten Abend des Festivals gab es im vollbesetzten Saal nicht nur das Gespräch der Lyriker und Lyrikerinnen mit sich selbst, sondern eben auch für einen Moment den Mehrklang von Dichtung, Musik und Philosophie. Beim Punk aus dem Lautsprecher beginnt der Londoner Dichter Stephen Jay Fowler, dann irgendwann die Blumen aus der Bühnendekoration zu verspeisen. Er ist durch eine Schar gröhlender Eintracht- und Inter-Mailand-Fans vor einem Europacup-Spiel im Männerfußball hungrig vom Flughafen in die Innenstadt geeilt. Und auf die üblichen Frankfurter Salzbrezel hat er keinen Appetit. Aber auf Blumen. Er spricht nun quasi durch die Blume. Eine clowneske Performance, ausgesucht von Monika Rink, die gemeinsam mit Tristan Marquardt vom Berliner Lyrikkollektiv G13 das Treffen Fokus Lyrik kuratiert hat. Marquardt freut sich, dass ihm der Veranstaltungstitel Mehr Geld für die Lyrik für eine Diskussionsrunde zum dringenden Förderbedarf für diese Literaturgattung nicht von den Sponsoren des Festivals gestrichen worden sei. Denn auch der junge Lyriker hat die kurze Winterdecke vor Augen.
Im Verhältnis dazu, wie viel eigentlich aktiv gerade passiert, ist die Lyrik, würde ich behaupten, schon unterfördert. Und man riskiert, die aktuelle Lebendigkeit zu verspielen, wenn man jetzt nicht nachhaltige Förderstrukturen schafft.
Auch Literaturzeitschriften mit Lyrikfokus haben es angesichts des schleichenden Rückgangs der Lyrikleserschaft in den vergangenen Jahrzehnten schwer, sich am Markt zu behaupten. Die Dichterin Simone Kornappel lässt sich davon nicht abschrecken, sondern ist in Hamburg seit 2009 Mitherausgeberin der Randnummer Literaturhefte. Die kommen heraus, wenn gerade einmal Geld da ist. Sonst gibt es eben längere Pausen. Dafür experimentiert die Gruppe zum Beispiel bei kurdischen oder koreanischen Gedichten mit innovativen Verbindungen von Papierformaten in wechselnder Größe und digitalen Textlupen. Simone Kornappel will dafür selbst demnächst eine Handy-App programmieren, die eine erweiterte Realität schafft, wenn man ein Smartphone über einen gedruckten Text bewegt.
Die ermöglicht, dass ich auf Papier die fremden Schriftzeichen habe, aber gleichsam mit dem Endgerät, das ich zur Verfügung habe, sei es ein Mobiltelefon oder sei es das Tablet, tatsächlich wie mit einer Art Textlupe die Übersetzung erfahren kann und so einfach nochmal mehrere Aspekte am Übersetzen, Übersetztsein erleben kann.
Der Literaturkritiker Michael Braun mahnte jedoch die versammelte deutsche Lyrikerszene dazu, sich keine Illusionen zu machen. Die Digitalisierung an sich bringe noch keine neuen Lyrikfans, auch wenn Twitter-Poeten gerade dabei seien, eine neue Spielart des Kurzgedichts hervorzubringen. Trotz allem machte Michael Braun den Schreibenden schließlich Mut, standesgemäß in Versform. Zuversicht von Günter Eich heißt der Text, den er beisteuerte.
Und das geht ja dann so: in Saloniki weiß ich einen, der mich liest, und in Bad Nauheim. Das sind schon zwei.
Ludger Fittgau war das über Fokus Lyrik in Frankfurt am Main. Er ist immer häufiger im Schriftbild zu sehen, der Genderstern. Auch der Unterstrich oder das Binnensternchen, ein Schrägstrich oder vielleicht auch mal ein X am Ende. Prompt meldete sich der Dortmunder Verein für deutsche Sprache und forderte in einem Aufruf Schluss mit dem Gender-Unfug. Das sei ja alles irrig, erzeuge lächerliche Sprachgebilde, sei nicht konsequent und stelle auch Frauen gar nicht besser. Schon vieltausendfach wurde das unterschrieben. Ein Stern im Wort sorgt nur weder für gerechte Bezahlung von Frauen, noch vermeidet es Benachteiligung. Auch Büchner-Preisträgerin und Schriftstellerin Sibylle Levitscharow hat den Aufruf unterschrieben, hält das für mutwillige Verhässlichung der Sprache. Die blöden Sternchen bringen mich zur Raserei. Das schreibt sie heute in der Tageszeitung Welt. Den Berliner Linguisten und Kritiker des Aufrufs Anatol Stefanovic habe ich gefragt, ist das Ganze nicht doch fortschrittlich? Und wird nicht mehr schlechter Gerechtigkeit geschaffen, wenn sich das auch sprachlich und schriftlich niederschlägt?
Also was man nicht glauben darf und was die Befürworterinnen und Befürworter von geschlechtergerechter Sprache auch nicht glauben und auch nicht behaupten, ist, dass man die Wirklichkeit ändern kann, indem man die Sprache ändert. Also wenn das ginge, das wäre ja einerseits toll, da könnte man ja ganz gute Dinge mit tun, aber da könnte man natürlich auch ganz schreckliche Dinge damit tun. Und insofern können wir auch ganz froh sein, dass die Wirkung nicht so direkt ist. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass solange man althergebrachte und sehr tief eingeschliffene Sprachmuster nicht ändert, dass es so lange auch schwerer fallen wird, außerhalb dieser Sprachmuster zu denken. Und das generische Maskulinum ist eins dieser tief eingeschliffenen Sprachmuster, das eben leider dazu führt, dass nicht nur in der äußeren Welt auf der symbolischen Ebene, sondern auch in unseren Köpfen die Männer immer überrepräsentiert sind.
Ich folge dem Argument gerne, wenn man sagt, politische Lösungen werden nicht dadurch erreicht, dass man sprachliche vorwegnimmt. Soll heißen, Fragen von Gleichberechtigung, von gleicher Entlohnung, von Arbeitszeit, von Anerkennung von Kindererziehungszeiten ist eine Frage der Sozialpolitik und nicht eine der Sprache. Aber das generische Maskulinum ist am Ende doch, ich sag's mal, nicht dominant, sondern es ist doch herrisch. Wenn ich in einem Text 100-mal vom Lehrer spreche, habe ich eben 100-mal nicht von der Lehrerin gesprochen.
Ganz genau. Es macht es uns nicht unmöglich, auch an die Lehrerin zu denken. Denn wie gesagt, die Wirkung von Sprache auf unser Denken ist nicht sozusagen 1:1, aber es erschwert es. Und selbst dieses Erschweren kann dann eben, wenn es 100-fach passiert, wenn es den ganzen Tag über immer wieder passiert, Tag aus, Tag ein, dann kann es eben dazu führen, dass wir grundsätzlich immer eine extra Anstrengung brauchen, um die Frauen oder andere Geschlechter, die sich jetzt außerhalb des Männlichen definieren, um die eben mitzudenken. Und deshalb ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir Lösungen finden, die anders aussehen als dieses sogenannte generische Maskulinum. Welche spezifischen Lösungen das sein können, da muss natürlich drüber diskutiert werden.
Nun stoßen sich ja viele an dem großen Binnen-I oder dem Genderstern. Oder es gibt ja viele andere Möglichkeiten. Im akademischen Raum wird da mit Xen und mit Unterstrichen und allem Möglichen gearbeitet. Sprechen lässt sich das schlecht, aber lesen ist doch eigentlich gar kein Problem.
Also für die Formen, für die das erforscht worden ist, das betrifft Schrägstrichformen, das betrifft das Binnen-I, da hat man keine messbare Verschlechterung des Leseverständnisses feststellen können. Für die neueren Formen mit dem Gender-Sternchen oder der Genderlücke gibt es solche Forschungen noch nicht, aber wenn man das einfach mal überträgt und sagt, na gut, wenn der Schrägstrich und das Binnen-I keine Probleme darstellen, dann werden das diese neuen Formen wahrscheinlich auch nicht tun. Es kann natürlich durchaus sein, dass das ästhetische Empfinden gestört wird. Wir haben natürlich sehr tief verwurzelte Sprachgewohnheiten und die werden hier erstmal aufgebrochen. Teilweise ja auch durchaus bewusst, wie bei diesen X-Formen, die Sie gerade erwähnt haben. Da geht es im Prinzip darum, die Lesegewohnheit zu stören, um die Gedanken zu öffnen eben für diese Frage der Geschlechtergerechtigkeit.
Als ich Anfang der 80er Jahre den Beruf des Buchhändlers erlernte, hatte ich eine sehr strenge 60-jährige Ausbilderin, die trug ihre Brille noch an der Kette und die mussten wir mit Fräulein Schütz ansprechen. Die Zeit ist ja Gottlob vorbei. Ist das, worüber wir gerade streiten, nicht auch eine Frage, wie progressiv wir sind und wie sehr wir das auch nach außen zeigen wollen und nicht, oder wie rückwärtsgewandt wir sind?
Also bei der Petition des Vereins Deutsche Sprache würde ich auf jeden Fall sagen, da geht es eigentlich sehr wenig um Sprache, wie das üblicherweise bei den Aktivitäten dieses Vereins eigentlich nicht um die Sprache geht, sondern da soll auf dem Schlachtfeld der Sprache sozusagen ein Kulturkampf ausgefochten werden. Und das ist hier auch klar. Wenn man sich die Erstunterzeichner dieses Briefes anguckt, dann sieht man da alles, was im hart konservativen bis neurechten Rand Rang und Namen hat. Und aus der Ecke genau kommen diese Angriffe auch. Es gibt also immer zwei Gründe, warum Menschen gegen diese geschlechtergerechte Sprache sein können. Das eine sind eben die Leute, die einfach in ihren Sprachgewohnheiten gestört sind. Und das ist nachvollziehbar, aber natürlich muss man diesen Leuten sagen, ihr werdet hier in Sprachgewohnheiten gestört, die eben irgendwo problematisch sind und deshalb müsst ihr euch da stören lassen. Und das andere ist eben eine Gruppe, die möchte am liebsten generell zurück in die Vergangenheit, die sehnt sich nach einer Zeit zurück, als der Mann noch der einzig sichtbare Repräsentant der Gattung Mensch war, und die stört das sowieso, dass Frauen und jetzt auch noch andere Menschen, die sagen, sie sind weder Mann noch Frau, dass die sich jetzt auch öffentlich Sichtbarkeit und öffentlich Gehör verschaffen.
Sagt der Berliner Linguist und Kritiker des Aufrufs Anatol Stefanowitsch auch. Der Rat für deutsche Rechtschreibung, wir erinnern uns, gab letzten November ja keine Empfehlung ab. Sie wollen weiterhin beschreiben und nicht vorschreiben. Zur Bühne. Der US-amerikanische schwarze Dramatiker Jeremy O. Harris. Er hat gleich zwei Uraufführungen am New Yorker Off-Broadway. Dabei ist er gerade mal 28 Jahre alt und noch Student für Drama an der Yale-Universität. Schon sein erstes Stück The Slave Play, das Sklavenstück, drehte sich um den Umgang mit schwarzen Körpern. Sein neues Stück heißt kurz Daddy. Und da gibt es so allerlei, einen echten Swimmingpool, homoerotische Nacktszenen und einen weißen Kunstsammler, der hübsche schwarze Männer sammelt. Muss ein Stück, in dem ein Swimmingpool vorkommt, eigentlich gleich ins Wasser fallen? Nicht zwingend, aber die Gefahr ist schon da. Andreas Roberts.
Der Schauspieler steht plötzlich von seiner Sonnenliege auf und hechtet kopfüber in den Swimmingpool, der die Bühne vom Publikum trennt. Erschrocken zieht die erste Reihe die Füße ein. Ein richtiger Pool im Theater ist selbst für das New Yorker Publikum, das alles gesehen zu haben glaubt, überraschend. Das Stück Daddy spielt auf dem Grundstück des superreichen Kunstsammlers André in Beverly Hills. Hinter dem Swimmingpool sieht man die Fassade eines Bungalows und durch dessen Glasfront teure moderne Kunst an den Wänden. Darüber ein weiter Himmel mit der Silhouette der für Hollywood so typischen Palmen, wie in einem Bild von David Hockney. Der Swimmingpool definiert Matt Saunders schicke Bühne und dominiert Regisseurin Danya Tamos Inszenierung. Eine zweieinhalbstündige Achterbahnfahrt in die surreale Beziehungswelt des älteren weißen Kunstsammlers André und seines schwarzen jungen Protégés Franklin. Immer wieder steigen die Protagonisten in den Pool, sei es nackt oder in voller Montur, zum Schwimmen, Singen, Tanzen oder Ficken, um lange Monologe zu halten oder sogar getauft zu werden. Neben den beiden Hauptpersonen sind das Franklins materialistische Künstlerfreunde Maxine Bellamy, seine durchgeknallte Galeristin Alicia, Franklins religiöse Mutter Sora und ein dreiköpfiger Gospelchor, der mit Spirituals, Popsongs und jazzigen Klangkaskaden für Ablenkung sorgt. Wie schon in The Slave Play mischt Dramatiker Jeremy O. Harris sexuelle Fantasien mit psychologischen Themen. Das Leitmotiv Daddy wird im Laufe des Abends weiterentwickelt, vom sexuellen Rollenspiel über den Sugar Daddy, der Franklins Kunst finanzieren will, bis hin zu dessen Trauma, den eigenen Vater nie kennengelernt zu haben. Der schottische Schauspieler Alan Cummings spielt André mal wunderbar ironisch und versnobbt, dann wieder verspielt und aggressiv. Zum Beispiel, wenn er Franklin mit einem Pantoffel den nackten Hintern verhaut und von ihm verlangt, Daddy genannt zu werden, dann mit dem Gospelchor zurück in den Pool steigt und aus George Michaels Popsong Father Figure eine witzige Shownummer macht. André will Franklin der Liste seiner Künstler hinzufügen. Franklin findet endlich die väterliche Aufmerksamkeit, die er immer vermisst hat. Das passt doch gut zusammen. wäre da nicht Franklins Mutter Sora, die die Beziehung zwischen den beiden als Fortsetzung der jahrhundertelangen Ausbeutung schwarzer Körper durch weiße Männer sieht. Während sie mit Bibelversen, beißendem Zynismus und mütterlichem Zorn gegen Andres Einfluss kämpft, verwandelt sich ihr Sohn immer mehr in ein Kleinkind, das vor Freude herumhüpft, wenn André Geschenke bringt, sich strafend auf den Kopf schlägt, wenn es nicht weiter weiß und sogar mit dem Daumen im Mund herumläuft. Franklins emotionaler Zerfall wirkt allerdings eher wie ein dramaturgischer Einfall, denn als nachvollziehbare Entwicklung. Kein Wunder, dass der Pool so wichtig ist, dem Abend fehlt ansonsten das dramatische Zentrum. Die immer wieder aufflammenden Diskussionen über Kunst bleiben oberflächlich, die Auseinandersetzung zwischen André und Mutter Sora wirkt ausgedacht, das eifersüchtige Gestichel von Franklins Freunden unnötig. Ganz am Anfang des Stückes fordert Franklin André mit der These heraus, dass Kunst aufhört, Kunst zu sein, sobald man sie besitzen kann. Vielleicht will der Autor sagen, dass auch ein Mensch aufhört, Mensch zu sein, wenn man ihn besitzen kann. Das würde den Bogen zu Sora schlagen, die fest davon überzeugt ist, dass man als schwarzer Mann in Amerika seine Seele verliert, wenn man die Geschichte der Sklaverei vergisst. Dahinter steckt Jeremy O'Harris Thema nach der Identität des schwarzen Künstlers in einer Welt, deren Regeln von Weißen bestimmt werden. Doch anders als in The Slave Play gehen in Daddy diese wichtigen Fragen im Überangebot oberflächlicher Effekte verloren.
Meint Andreas Roberts über Daddy von Jeremy O'Harris in New York. Für das Werk Gustav Mahlers und für die Moderne, da konnte er sich begeistern und hat sich dafür wesentlich eingesetzt. Der deutsch-österreichische Dirigent und Komponist Michael Gielen ist im Alter von 91 Jahren gestorben. 10 Jahre lang war er unter anderem Generalmusikdirektor der Frankfurter Oper. Anschließend leitete er von 1986 bis 1999 das Sinfonieorchester des Südwestrundfunks. Frieda Reininghaus über einen besonderen Dirigenten und seinen Lebensweg.
Ich habe ja auch als Dirigent erst Schönberg und Webern und dann später den Weg nach rückwärts über Wagner zu Brahms, zu Schubert zu Beethoven gefunden, also gesucht, und endlich hat man mich gelassen. Ich war ja dann verurteilt, moderne Musik zu machen, weil ich das hörte und halbwegs konnte.
Eine ganze Reihe von Stücken, die längst als Schlüsselwerke der Moderne gelten, hat er auf den Weg gebracht. Karl-Heinz Stockhausens Gruppen und Carré, Mauricio Kagels Heterophonie, Georges Ligetis Requiem, Bernd Alois Zimmermanns Requiem für einen jungen Dichter und dessen große Oper, Die Soldaten.
Soldaten ist vielleicht die Hauptheldentat in meinem Leben, dass ich das zur Uraufführung gebracht habe. Das Gürzenich-Orchester hat sich furchtbar benommen. Besonders die Blechbläser waren ganz, ganz schrecklich. Und es hat schließlich funktioniert. In dem Moment nämlich, als die Sänger, die ja auch erstmal dagegen waren, weil es so schwer ist, umschwenkten.
Michael Gielen war ungleich mehr als nur einer der routinierten Macher des Betriebs. Gerade das nicht, was man einen Star nennt. Der Südwesten der Republik profitierte viele Jahre lang von der Musikerfahrung dieses Chefdirigenten seines Rundfunksinfonieorchesters. Geboren wurde er, Sohn einer Schauspielerin und des aus Köln stammenden Regisseurs Josef Gielen, nachmals Burgtheaterdirektor, 1927 in Dresden. Die Familie floh nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich nach Buenos Aires. Mit 19 kam er ans Theater Colón als Korrepetitor. 1950 bis 60 war er Kapellmeister in der Staatsoper in Wien. Es folgten dann 5 Jahre als Chefdirigent der Oper in Stockholm, 1965 bis 68 die kurze Kölner Zeit mit den bedeutenden Uraufführungen. Dann 9 Jahre als Musikchef in Brüssel, 10 Jahre als markanter Kopf der Frankfurter Oper, eine große Zeit dieses Instituts, deren Neuenfels Aida ebenso Operngeschichte machte wie der von Ruth Berghaus inszenierte Ring oder die Uraufführung von Hans Senders Stephen Climax.
Gerade bei Neuenfels, auch bei anderen Regisseuren, natürlich bei Ruth Berghaus, war das Publikum zuerst von dem Ungewöhnlichen, was auf der Bühne passierte, nämlich dass es kein Quatsch war, sondern wirklich der Inhalt des Stückes gezeigt und gespielt wurde, so benommen davon, dass sie gar nicht richtig zuhörten.
Dass dieser musikalische Architekt und Dompteur ein pflegeleichter Mensch war, lässt sich nicht behaupten. Vielleicht ist symptomatisch, dass er sein Domizil oder Refugium in zugigen Gebirgshöhen hinter Mondsee in Oberösterreich fand. In dieser Einsamkeit studierte und komponierte er. Das Verzeichnis seiner Partituren weist in lockerer Folge Instrumental- und Orchesterwerke auf, auch Vertonungen von Texten Nietzsches, Nerudas, Stefan Georges oder Hans Arps. Aus den frühen 70er Jahren datiert ein Mitbestimmungsmodell für Orchestermusiker und drei Dirigenten. Es folgte einige Schwierigkeiten bei der Überwindung der Angst. Und dann Pflicht und Neigung für kleines Orchester, allesamt Werke an den jeweiligen Demarkationslinien des Neuen, entschieden gegen Neotonalität gerichtet und gegen Meditationsdämmerung, unbequem und getragen vom Geist des Einspruchs gegen falschen Frieden in den klassifizierten Musikgefilden. Nichts liege ihm ferner, meinte er 1989, als zu glauben, dass die Kunst ein Befriedetsein ausdrücken oder sich in diese meditativen Stadien hineinbegeben soll, nur um nicht wahrzuhaben, was dann real passiert.
Frieda Reininghaus erinnerte an den Dirigenten Michael Gielen. Um eine umstrittene Preisverleihung geht es jetzt in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Es geht um den Göttinger Friedenspreis. Heute Mittag wurde er verliehen, und zwar an den Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Ein jüdischer Verein mit Sitz in Berlin, der einen souveränen Staat Palästina fordert und sich nach eigenen Angaben für einen dauerhaften und sowohl für Palästina als auch für Israel lebensfähigen Frieden einsetzt. Die Entscheidung, den Verein mit dem diesjährigen Friedenspreis auszuzeichnen, war schon im Vorfeld der Preisverleihung heftig kritisiert worden. Der Zentralrat der Juden und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hatten dem Verein Antisemitismus vorgeworfen. Das wiederum hatten diverse prominente Stimmen zurückgewiesen, darunter der Historiker Moshe Zimmermann und hier im Programm der Liedermacher Konstantin Wecker. Auf der Preisverleihung heute in Göttingen griff nun auch die Vorsitzende des Vereins die Kontroverse nochmal auf. In ihrer Dankesrede sagte Preisträgerin Iris Reffetz:
Die Vorgeschichte dieser Veranstaltung zeigt auch, dass wenn von israelischer Politik gesprochen wird, dann wird vor allem in Deutschland oft nicht über Politik gesprochen, sondern vielmehr über Identität. Nicht wenige jüdische und nicht-jüdische Deutsche versuchen, ihre Schwierigkeit mit ihrer Identität durch eine kritiklose Identifizierung mit dem Staat Israel zu lösen. Egal, welche Politik die israelische Regierung betreibt, sie sind dabei. Deshalb haben wir uns gegründet, um als in Deutschland lebende Juden und Jüdinnen unsere Stimme Gehör zu verschaffen und Einfluss auf die deutsche Zivilgesellschaft zu nehmen.
Soweit Iris Reffetz, Vorsitzende des Vereins Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, der heute mit dem Göttinger Friedenspreis ausgezeichnet wurde. Kommende Woche treffen sich die Kulturminister von Bund und Ländern. Unter anderem wollen sie dann beraten, wie künftig mit Kulturgütern aus ehemaligen Kolonien umgegangen werden soll, die bis heute in deutschen Museen liegen. Insbesondere geht es um die Frage der Rückgabe solcher Objekte. Berlins Kultursenator Klaus Lederer allerdings rechnet nicht damit, dass sich die Kulturminister rasch auf gemeinsame Prinzipien für Rückgaben verständigen werden. Das sagte der Politiker von der Linken der Deutschen Presseagentur. Er sehe da noch keinen Konsens. Lederer selbst fordert eine gesetzliche Regelung. Die Beziehungen zwischen den Menschen und den Objekten seien oft durch Rituale oder kulturelle Praktiken bestimmt gewesen. Diese Beziehungen seien mit dem heutigen Eigentumsbegriff des bürgerlichen Gesetzbuches überhaupt nicht vergleichbar. So der Berliner Kultursenator. Gegen den Pianisten und Dirigenten Justus Franz, Gründer der Philharmonie der Nationen, wurde offenbar Haftbefehl erlassen. Das berichtet das Magazin Der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe. Den Recherchen zufolge musste die Orchesterfirma von Justus Franz Insolvenz anmelden. Mit dem Haftbefehl wolle das Hamburger Landgericht den Dirigenten nun zu einer Vermögensauskunft zwingen. Hintergrund der Finanzprobleme sind dem Spiegel zufolge Gagen, auf die ein Chor aus Litauen bis heute warten soll. Wegen des laufenden Insolvenz Verfahrens wird der Haftbefehl gegen Justus Franz allerdings vorerst nicht vollzogen. Am Rande der Proteste gegen Algeriens Staatschef Abdelaziz Bouteflika haben Unbekannte ein Museum geplündert. Das Museum für Altertümer und islamische Kunst in der Hauptstadt Algier ist das älteste Museum Algeriens. Dort seien mehrere Gegenstände gestohlen und Büros angezündet worden, heißt es aus dem algerischen Kulturministerium, das die Tat als ein Verbrechen gegen unser geschichtliches Erbe verurteilt.
Ja, über die Festnahmen und Verletzte nach Protesten in Algerien geht es auch gleich in den Informationen am Abend mit Petra Enzminger. Mir bleibt Ihnen zu danken für die Aufmerksamkeit. Michael Köhler wünscht ein schönes Wochenende.